Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Ikone des Widerstands zum Tod von Alexander Solzhenitsyn. Zu Reflexe auf DRS 2 begrüßt sie Maria Ossowski mit den Gesprächspartnern Thomas Grob. Er ist Slawist und Dozent an den Universitäten Konstanz und Basel und mit dem in Deutschland lebenden russischen Journalisten Andrei Gurkov. Ein Kämpfer für die Freiheit des Wortes titelt heute die Neue Zürcher Zeitung, moralische Instanz, so die Süddeutsche. Aber es heißt auch in den Zeitungen, unverstanden in aller Größe oder zu eigensinnig für alle. Schlagwortartig, Herr Gurkov, wie würden Sie Solzhenitsyns historisch-politisches Wirken beschreiben?
Meines Erachtens nach ist das eine der größten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, vielleicht vergleichbar mit der Person von Leo Tolstoi. Es ist ein Mann, dessen Hauptverdienst in meinen Augen und in den Augen jener Demokraten, die jetzt leider eine kleine Minderheit in Russland bilden, sein Hauptverdienst ist, dass er mit einem der schwersten Schläge dem Stalinismus, sprich auch dem Kommunismus, zugeführt hat, indem er mit dem Buch Archipel Gulag dieses System dem eigenen Land und auch dem Westen so dargestellt hat, dass die Illusionen über den Sinn des Kommunismus nicht mehr nach dem Archipel Gulag existieren konnten. Meines Erachtens nach wird er gerade im heutigen Russland nicht wegen dieses Verdienstes gewürdigt. Es wird eher sozusagen sein späteres Werk oder sein gesellschaftspolitisches Engagement in den Vordergrund gerückt. Dieses war nicht so groß. Die letzten Jahre waren sein Einfluss auf das Geistesleben in Russland nicht besonders groß. Sein größter Verdienst sind seine früheren literarischen Werke und sein Hauptwerk, mit dem er den Niedergang des Kommunismus mit herbeigeführt hat.
Über Solzhenitsyn sprechen heißt über Solzhenitsyn streiten. Und ich denke, das werden wir auch in dieser Sendung tun. So hymnisch, wie eben Herr Gurkov über Solzhenitsyn gesprochen hat, klingt es ja auch im russischen Fernsehen, das Sie gestern gesehen haben, Herr Grob.
Ja, es ist schon erstaunlich, dass sich eigentlich alle, die da interviewt werden, nur noch überbieten halt in der Bestätigung dessen, was für ein Verlust jetzt dieser Tod von Solzhenitsyn für Russland bedeutet und was für eine großartige Figur des 20. Jahrhunderts er war, was natürlich unbestritten ist. Nur beschleicht einen dann aus Distanz betrachtet ein bisschen der Zweifel deswegen, weil es gar nicht mehr ganz so klar ist, worin dieser Mythos eigentlich gründet. Ist es jetzt ein literarischer Mythos? Ist es ein politischer Mythos? Ist es einer, der steht für den Kampf gegen den Kommunismus? Oder ist es einer, der steht für diesen Einsatz oder diese Suche nach einer russischen Identität und so weiter? Und deswegen treffen sich in diesem Mythos auch ganz verschiedene Leute, die an sich ganz verschiedene politische und literarische Ansichten haben.
Ich habe auch den Eindruck, dass zurzeit jeder den Aspekt bei Solzhenitsyn würdigt, den er für sich persönlich oder für seine ideologische Richtung wichtig hält. Und da es eine so große Persönlichkeit mit einem so langen Leben war, findet jeder das. Und deswegen ist es schwer herauszufiltern, was denn nun wirklich die Top-Bedeutung, wenn Sie so wollen, Solzhenitsyns war.
Ich glaube, eines kann man deutlich sehen. Er ist ein Schriftsteller, der über die Politik berühmt geworden ist, legendär geworden ist, aber er ist ein Schriftsteller, der heute in seinem Mythos auch entpolitisiert wird wieder. Also die konkrete politische Bedeutung, glaube ich, die ihm immer sehr wichtig war, die wird immer mehr rausgenommen und weicht zu einem allgemeinen Mythos und also dem Vorbild eines wahren Menschen, wie es dann russisch manchmal heißt, also das habe ich gestern auch als Zitat gehört, der eigentlich von ganz bestimmten Inhalten dann abgekoppelt wird.
Es ist ja auch so ein Mythos mit diesem langen weißen Bart und diesem ausgezehrten Gesicht, scheint ja irgendwie in der Tradition, Herr Grob, Herr Gurkov, in der Tradition von Tolstoi oder vor allem von Dostojewski zu stehen.
Ja, er hat diese Rollen ja auch ganz bewusst gesucht, ganz offensichtlich. Also Tolstoi war für ihn wichtig, jetzt weniger nur als Schriftsteller, obwohl, darüber werden wir noch reden, natürlich diese realistische Tradition sehr wichtig war für ihn, sondern natürlich auch als moralische Figur. Und er hat sich dann in seinen politischen Äußerungen tatsächlich auch sehr stark der Figur des späten Dostojewski angenähert, der ja auch diese Rolle in der Gesellschaft für sich ein bisschen gesucht hat.
War er denn, Herr Gurkov, bis zum Schluss so eine Art moralische Autoritätsfigur in Russland?
Ich glaube, er hat sich so gesehen und jetzt, wo nach dem Tode alle natürlich nur schmeichelhafte Worte sagen wollen, bestätigen das auch alle. Aber wenn wir realistisch sind, müssen wir sagen, sein Einfluss auf das geistige Leben in Russland in den letzten Jahren war nicht besonders groß. Denn er ist, glaube ich, in eine Art Zwickmühle geraten. Seine vernichtende Kritik des Stalinismus und jenes Landes, das mit dem Stalinismus groß geworden ist, der Sowjetunion, das ist nicht mehr so ganz en vogue. Denn wir haben jetzt eine Besinnung auf die großen russischen und sowjetischen Traditionen und man kritisiert Stalin, aber es ist keine Abrechnung mit dem Regime, es ist keine Vergangenheitsbewältigung, wie wir sie in Deutschland jahrzehntelang erlebt haben. Andererseits, seine Visionen und Vorschläge, wie sich Russland weiterentwickeln könnte, sind dermaßen aus dem 19. Jahrhundert, sind dermaßen realitätsfern, stehen der Moderne gegenüber, sodass er, sagen wir, von der jungen Generation, die seine nationalen Überzeugungen hätte teilen können, seine anti-westliche Einstellung, seine Einstellung gegenüber dem Konsum, das wird die junge Generation nicht besonders gern gehört haben und hat auch nicht gern gehört. Das heißt, sein realer Einfluss auf die heutige politische, geistige, moralische Entwicklung in Russland war leider für ihn gesehen minimal.
Und dazu muss man sagen, dass also dieser Aspekt der westlichen Kultur natürlich für ihn ganz zentral war. Er hat tatsächlich in verschiedenen Äußerungen die westliche Kultur an und für sich fast so dargestellt wie früher den Stalinismus. Also er hat da manchmal auch wenig Unterschiede gemacht, aber seine Ablehnung war genauso heftig. Und das konnte im Moment natürlich die Resonanz, die er sich da erhofft hat, nicht mehr finden.
Er hat ja in Amerika eine berühmte Rede gehalten, nämlich in Harvard, gegen den Westen. Er ist 1974 ja ausgebürgert worden, war dann kurz in Deutschland, 2 Jahre in der Schweiz bis 76, ging dann in die USA und dort wurde er ja dann erstmal gefeiert quasi als kalter Krieger. Aber auch da hat er sich in keine Schublade reingeben lassen.
Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil, wenn wir verstehen wollen, warum er zu diesem Mythos geworden ist. Er gehört tatsächlich zu diesen Figuren, die nie irgendjemandem nach dem Wort geredet haben, die sich auch nicht eigentlich haben verbiegen lassen. Er hat in einer Weise der Sowjetmacht damals die Meinung gesagt, als er noch im Land drin war, wie das sich niemand getraut hat. Und er hat das nachher so weitergeführt. Also er wurde politisch instrumentalisiert in den Vereinigten Staaten von rechtsrepublikanischer Seite und hat sich aber dann sozusagen damit bedankt, dass er mit diesem Generalangriff auf die amerikanische Kultur dann sich da in Szene gesetzt hat. Er war wirklich eine unbeirrbare, auch manchmal im negativen Sinn unbeirrbare, aber auch eine unbestechliche Figur in jeder Beziehung.
Und ja, das möchte ich auch unterstreichen. Es ist die Grandiosität dieser Figur ist, glaube ich, auch diese Integrität. Ja, diese Rede wurde Ende der 70er Jahre gehalten, 78. Es ist also nicht so, dass er, wie viele Wendehälse in der heutigen russischen Realität, zuerst Kommunist, jetzt strenggläubiger Christ und Monarchist geworden ist. Er war in diesen Überzeugungen antikommunistisch, aber auch anti-westlich schon in den 70er Jahren, schon praktisch als er den Gulag schrieb oder kurz nachdem er ihn geschrieben hat. Das heißt, er hat sich nicht mit der politischen Konjunktur entwickelt, sondern hatte sein Universum, seine Ideologie und diese Ideologie hatte er in die Menschen als Prophet tragen wollen, ohne dabei Angst zu haben, dass er, jetzt mal banal gesprochen, seine Geldgeber oder die ihn empfangen haben in den USA, vor den Kopf stößt. Also dieser Mut, allen seine Meinung zu sagen, und zwar ganz hart, bis hin sozusagen zum Bruch. Das ist auch ein Teil der Größe dieser Persönlichkeit.
Und es war ja auch schwierig für die Linken, ihn zu akzeptieren, denn in Frankreich zum Beispiel war ganz klar, dass die Linke zuerst einmal sehr ablehnend auf sein Werk reagiert hat, denn er hat quasi alles auf den Kopf gestellt.
Das ist überhaupt historisch gesehen vermutlich seine größte Wirkung, die er entfaltet hat. Ich glaube darüber, was er wirklich dazu beigetragen hat, dass dieses System von sich, also von innen zerfallen ist, da werden sich die Historiker noch länger darüber streiten. Dass er da eine Wirkung entfaltet hat, ist überhaupt keine Frage. Dass er die sowjetische Führung zu Maßnahmen gezwungen hat, sozusagen, also er war ja stärker als die sowjetische Führung, man muss sich das mal vorstellen.
Da sollten wir vielleicht kurz rekapitulieren. War zuerst Physiker, dann war er Soldat, dann ist er ins Lager gekommen wegen einer abfälligen Bemerkung über Stalin. Dann ist er freigekommen und dann hat er sich aber überhaupt nicht verbiegen lassen, sondern er hat ganz klar gegen dieses System geschrieben, zuerst mit Billigung von Chruschtschow und dann aber später eben 1974, auch nachdem er den Nobelpreis bekommen hat, musste er wegen des Archipel Gulag raus. Das heißt, er muss innerlich eine unglaublich starke Person gewesen sein.
Ja, aber dass er emigriert, also er ist ja unfreiwillig emigriert, aber die Tatsache, dass man ihm nichts mehr antun konnte, sondern dass man ihn nur des Landes verweisen konnte, war natürlich ein Sieg für ihn, den er nur vermutlich geschafft hat über den, mit dem Hilfsmittel des Nobelpreises und seiner Berühmtheit mittlerweile in der ganzen Welt. Aber das war schon seine eigene Leistung, dass er denen die getrotzt hat. Und um auf die Linke nochmal zurückzukommen, das war wirklich ein politisches Erdbeben, das die Weltpolitik verändert hat. Also die europäische Linke vor allem musste sich halt verabschieden von ihrem romantisierenden Sowjetunion-Bild. Und das ist eine nachhaltige Wirkung, die doch, glaube ich, größtenteils wirklich auf ihn persönlich zurückzuführen.
In Frankreich waren es Lévy und Glücksmann. In Deutschland, Willy Brandt hat ihn ja geholt. Der hat ja gesagt, er kann in Deutschland leben und arbeiten. Heinrich Böll, was war das für eine merkwürdige Beziehung?
Ich weiß, dass das Böll einen gewissen, auch fast ein schwärmerisches Verhältnis ein bisschen zu Solzhenitsyn hatte. Auch literarisch übrigens, ich habe das kürzlich nochmal gesehen, es gibt ein Vorwort von Heinrich Böll, ich glaube zur Krebsstation, wo er Solzhenitsyn anpreist als neues Modell eines Realismus, er sagt sogar eines sozialistischen Realismus und gemeint ist für die deutsche Literatur. Dinge, die einem heute ein bisschen skurril auch vorkommen. Aber die Beziehung kann nicht sehr tiefgründig gewesen sein, vermute ich wenigstens, weil zum Beispiel in den Memoiren später von Solzhenitsyn kommt Böll kaum mehr vor, obwohl Böll ja da sehr viel für ihn gemacht hat. Also vermutlich ist das eine Übergangsbeziehung sozusagen gewesen, die vielleicht auch ein bisschen von gegenseitigen Missverständnissen geprägt war, das kann ich einfach nicht wissen.
Stichwort seine literarische Stellung. Sein Buch »Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch« beschreibt einen Tag im Lager für einen Menschen. Schuchow heißt dieser Mensch, er ist Zimmermann. Und es gilt eigentlich als ein besonders gelungenes Werk von Solzhenitsyn. Es gehört heute in den Schulbuchkanon in Russland. Und ich denke, wir sollten uns diesen Anfang jetzt mal anhören.
Das Signal zum Wecken wurde wie immer um 5 Uhr morgens gegeben durch einen Hammerschlag auf ein Stück Eisenbahnschiene, die bei der Kommandanturbaracke hing. Der glockenartig an- und abschwellende Ton drang nur schwach durch die mehr als zolldick vereisten Fensterscheiben und verebbte dann schnell. Es war kalt und dem Wachtposten war nicht nach weiterem Hämmern zumute, der Klang verhallte. Draußen war es stockfinster, wie mitten in der Nacht, wenn Schuchow aufstand, um auf den Latrinenkübel im Windfang zu gehen. Nur der gelbe Schein von 3 Lampen fiel auf das Fenster, 2 im Außengelände und eine innerhalb des Lagers. Aus irgendeinem Grund war niemand gekommen, die Baracke aufzuschließen. Und es war noch nichts davon zu hören, dass der Barackendienst mit den Stangen kam, um die Latrinenkübel hinauszutragen. Schuchow verschlief das Wecken nie, sondern stand immer sofort auf. So hatte er bis zum Morgenappell ungefähr 1,5 Stunden für sich, eine Zeit, in der jeder, der sich im Lager auskennt, ein bisschen was nebenbei organisieren kann. Da näht man einem aus einem Fetzen alten Stoff einen Flicken auf den Fausthandschuh, da bringt man einem wohlhabenden Brigadier seine trockenen Filzstiefel, während er noch in der Klappe liegt, und spart ihm so die Mühe, barfuß seine Stiefel selbst aus dem Haufen heraussuchen zu müssen. Man läuft rasch einmal zu den verschiedenen Magazinen hinüber, wo man sich vielleicht bei dem einen oder anderen beliebt machen kann, ausfegen oder etwas heranholen. Man kann in der Essbaracke die Schüsseln von den Tischen räumen und sie stoßweise zu den Geschirrwäschern bringen, eine Möglichkeit, zu etwas Essen zu kommen. Aber da trieben sich schon viel zu viele andere rum, die den gleichen Einfall gehabt hatten. Und das Schlimmste daran ist, dass man jede Schüssel, in der sich noch ein kümmerlicher Rest Essen findet, gleich ausleckt. Man kann einfach nicht anders.
Ein Tag im Leben des Iwan Denisowitsch, 1962 hat Solzhenitsyn dies publiziert mit ausdrücklicher Billigung von Chruschtschow damals. Wir sprechen über Solzhenitsyn mit Thomas Grob von den Universitäten Konstanz und Basel und dem Journalisten Andrei Gurkov. Herr Gurkov, Ihnen als Russe, wie ging es, als Sie diesen Text eben nochmal gehört haben?
Es geht natürlich ein Schauer über den Rücken, weil je mehr man über die Zeit des Gulags erfährt, desto schrecklicher wird es. Aber Solzhenitsyn war einer der Ersten, der das wirklich an ein Massenpublikum gebracht hat. Es ist jetzt, nachdem wir viel erfahren haben und auch viel gelesen haben, klar, dass er nicht der Einzige ist. Es gibt zum Beispiel den Schriftsteller Warlam Schalamow, im Westen viel weniger bekannt als Solzhenitsyn, in Russland, in den Kreisen, die sich für Literatur oder für Geschichte interessieren, durchaus bekannt. Einer, der vielleicht mit derselben Stärke die Lage beschrieben hat. Trotzdem, es ist das Buch, das am Anfang, Herr Grob möchte mir da beipflichten oder mich korrigieren, am Anfang dieser Lagerliteratur steht, am Anfang dieser neuen sowjetischen, würde ich sagen, Tradition, mit dieser Vergangenheit der 30er, 40er Jahre abzurechnen und zu erklären, was da mit Russland in der Stalinzeit passiert ist. Ein toller Text, auch durch seine Schlichtheit, durch seine Ungekünstelkeit, durch diesen Realismus von Solzhenitsyn, denn er war tatsächlich jener, der noch die Traditionen des Realismus des 19. Jahrhunderts weitergeführt hat. Auch darin war er im 19. Jahrhundert verankert.
Er war einer der Ersten, aber Stichwort Schalamow, Herr Grob, war er auch einer der Besten?
Ja, hinterher, man ist natürlich unterdessen, haben wir noch einige Jahrzehnte von weiterer Lagerliteratur hinter uns und haben dann ein bisschen noch vielleicht einen anderen Blick. Allerdings würde ich sagen, dass dieser eine Tag im Leben von Iwan Denisowitsch tatsächlich eines der Bücher ist von Solzhenitsyn, die auch bleiben werden und die ihren Wert behalten. Und nicht nur, weil es halt das absolute Skandalbuch war und der Tabubruch war, sondern auch tatsächlich wegen seiner literarischen Qualität, an die ich glaube, auch wenn ich jetzt nicht meine, dass das Modell ist, wie man Lagerliteratur zu verstehen hat, auch wenn Solzhenitsyn schon in diesem Buch gerade aus seiner Verpflichtung der realistischen Tradition gegenüber, die auch ein bisschen eine, glaube ich, darf man heute sagen, eine naive Verpflichtung ist, in dem Sinn, also das Formproblem, wie stellt man eigentlich die Lagersituation dar, wie kann man literarisch mit dem Schrecken umgehen, da gibt es heute Modelle, auch wenn Sie an Schalamow denken, der hier in gewisser Weise sehr viel radikaler ist und das Problem sehr viel härter noch stellt, auch was passiert mit dem Menschen. Bei Solzhenitsyn, wenn man heute die Geschichte wieder liest, dann merkt man sogar, und ich meine das überhaupt nicht böse, eine gewisse Prägung durch, wenn Sie so wollen, den sozialistischen Realismus. Hier haben wir ein Individuum, das unheimliche Sachen erlebt und durchleidet, aber das natürlich nicht brechen kann. Ein Individuum bei Solzhenitsyn kann nicht brechen. Und andere Lagerliteratur geht dann natürlich weiter, weil sie weiß, dass Individuen sehr wohl brechen können in Lagerkonstellationen. Und es ist das Individuum, das eigentlich triumphiert über die Umgebung. Aber trotzdem, der literarische Wert, wie ich ihn sehe in dieser Erzählung, liegt tatsächlich in dieser unglaublichen Reduktion einerseits, also diese unheimliche Detailtreue, die auch Authentizität bedeutet deswegen, weil da ein eigenes Erleben dahinter steht. Das merkt man ja in der Erzählung, das kann nur einer geschrieben haben, der ganz genau weiß, wovon er redet. Und in diesem ruhigen Ton und in dieser etwas liebevollen Art mit diesem Helden umzugehen, der sich arrangiert in dieser furchtbaren Umgebung, das ist schon toll gemacht.
Und später konnte er an diese literarische Qualität nicht mehr so anknüpfen.
Ich glaube, sie war ihm weniger wichtig, weil Archipel Gulag dann schon einfach ein ganz anderes Ziel hat. Weil da hat Solzhenitsyn, da wollte er nicht nur einfach einen authentischen Bericht aus dem Lager geben, sondern da hat er sozusagen seinen Kampf aufgenommen. Ein Kampf gegen das System, den Kommunismus, die Geschichte des Kommunismus und in seinen repressiven Seiten, also des sowjetischen Kommunismus und so weiter. Und da kommen immer mehr die Detailtreue, die ihm ja zwischendurch auch bleibt, immer, er erzählt ja auch immer Einzelheiten und so weiter, aber da kommt dann immer sehr viel mehr Erzählerstimme, sehr viel mehr Politik, sehr viel dieser seltsame Sarkasmus, der hier noch vollständig fehlt, der kommt dann auch. Er wird dann halt zum politischen Schriftsteller viel mehr als zum eigentlichen Lagerschriftsteller.
Wie haben ihn denn eigentlich die Kollegen gesehen? Nachdem er berühmt wurde und dann ja auch irgendwann ausgebürgert wurde, war er ja fast ein Heiliger, eine riesige Instanz, die auch viele andere vielleicht verdrängt haben. Wie haben seine russischen Schriftstellerkollegen diese Figur bewertet?
Das ist sehr unterschiedlich natürlich. Also um auf Schalamow noch zurückzukehren, wenn ich mich recht erinnere, gibt es ein Zitat von Schalamow, der sagt, die Lagerliteratur sei ein derart wichtiges Feld im 20. Jahrhundert. Da hätten, ich glaube, er sagt 5 Tolstois Platz, aber auch 100 Solzhenitsyns, weil man es einfach ganz verschieden machen kann. Schalamow war überhaupt nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie Solzhenitsyn das Lager beschrieben hat. Er war auch ein sehr gnadenloser Kritiker, muss man auch sagen. Er war nicht mal mit Iwan Denissowitsch, weil er fand ihn beschönigend. Er fand, da gibt es eine lebende Katze. Es ist völlig unmöglich, dass es im Lager eine lebende Katze gegeben hätte, die nicht aufgegessen worden wäre. Aber das sind, verstehen Sie, das sind Diskussionen zwischen Leuten, die halt ihre eigenen Bilder haben und ihre eigenen Weisen, damit auch literarisch
umzugehen. Aber er ist doch auch parodiert worden.
Vorhin war das Wort, als wir über den Einfluss auf die westlichen Intellektuellen gesprochen haben, von Missverständnissen die Rede. Es war, glaube ich, tatsächlich ein Missverständnis, dass Solzhenitsyn als Gegner des Kommunismus, also als Freund oder Befürworter des westlichen Demokraties missverstanden worden war. Und der war es ja nicht. Und das wurde auch schon ziemlich früh erkannt, zum Beispiel durch Wladimir Wojnowitsch in seiner Satire Moskau 2042, wo ja eine eindeutige Parodie, ich glaube, darauf haben Sie jetzt gezielt, von einem weißbärtigen Propheten, der da aus dem Ausland kommt und Russland das Heil bringt. Das war eindeutig eine Parodie auf Solzhenitsyn und diese seine volkstümlich orthodox-nationale Vision einer Alternative, einer möglichen Alternative zum Kommunismus. Also er war durchaus schon damals umstritten. Man sah also schon damals, jetzt Stichwort integre Figur, schon damals seine Vorstellungen, die nicht die Vorstellungen einer modernen liberalen Alternative zum Kommunismus waren. Man würdigte seinen grandiosen Verdienst durch das Archipel Gulag und seinen grandiosen Verdienst durch seine literarischen Werke, in erster Linie Iwan Denissowitsch und vielleicht Matrjona Schow. Auch diese Novelle wird wohl in die Geschichte der russischen Literatur für immer eingehen. Aber der ideologische Streit mit ihm hat schon damals begonnen.
Wobei es, glaube ich, nicht nur, ich bin vollständig einverstanden, aber der Streit ist nicht nur ideologisch, weil die Parodie von Wojnowitsch schließt
Können
ja nicht nur...
Können Sie die kurz erzählen, bitte? Der wird doch aufgetaut.
Ich meine, das ist ein ganzer Roman, der heißt Moskau 2042, glaube ich, ist es. Der absolute Kommunismus ist da in Russland ausgebrochen und also diese Figur ist im Ausland halt und hat sich da eine Burg um sich herum gebaut und trainiert jeden Morgen in einer Theateraufführung sozusagen die Rückkehr nach Russland, die dann zum Schluss auch eintritt. Also so, glaube ich, auf dem Schimmel reitet er da irgendwie in Moskau ein. Er ist auch zwischendurch mal eingefroren. Also er kann nicht sterben. Der Mythos kann nicht sterben. Das ist eine ganz klare Anspielung. Und er wird dann eingefroren und lagert in der Schweiz und wird dann wieder aufgetaucht und kommt dann als Monarch nach Russland zurück, wo er diese alte Ordnung wieder einführt. Also eine wirklich burleske Situation, die, das muss man auch sagen, das ist die Kehrseite, Wojnowitsch sehr, sehr viel Schwierigkeiten eingebracht hat, weil es in der Zeit, als das Buch erschienen ist, vor ein paar Jahren einfach nicht opportun war, am Bild von Solzhenitsyn zu rütteln. Also die Zeitschrift, in der er das publizieren wollte, in Petersburg, die hat ihm ja das verweigert. Und das Buch konnte dann natürlich erscheinen, aber in einer viel kleineren Auflage. Und er hat sich unheimlich viel böse Stimmen, gerade auch unter literarischen Kollegen oder Leuten aus dem literarischen Feld, da eingehandelt, weil man da an einem Bild schon eines Heiligen gekratzt hat, auf eine Art, die als unangebracht empfunden wurde. Aber was ich sagen wollte, es ist nicht nur der politische Solzhenitsyn, der da parodiert wird, sondern es ist der Mythos an sich. Es ist auch dieses sich selbst gerieren als so eine messianische Figur, die Russland zum Heil bringen wird und so weiter. Dieses Selbstverständnis von Solzhenitsyn, das auch ein sehr Exklusives war, das wenig Konkurrenz manchmal neben sich gelitten hat, was mit Kollegen sehr barsch umgehen konnte und so weiter. Es ist auch dieser Mythos, der da karikiert wird.
Und der hat ja selber gekratzt ein bisschen an diesem Mythos mit einem seiner letzten Werke, nämlich der Rolle der Juden in der russischen Revolution, Wir zusammen. Und da kam der Antisemitismus-Vorwurf auf. Er hatte, glaube ich, immer, er war ja tiefgläubig nach seiner Krebserkrankung, war russisch-orthodox, ganz gläubig, hatte immer ein bisschen Probleme mit der Rolle der Juden. Herr Grob?
Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und ich möchte mich jetzt also wirklich nicht als moralischen Richter da aufspielen. Deswegen, also auch weil ich dieses große zweibändige Werk halt über die Rolle der Juden in der russischen Geschichte gar nicht ganz gelesen habe. Nur was bei ihm tatsächlich durchgehend ist, auch in den anderen Büchern, ist, dass tatsächlich jüdische Figuren, übrigens ist das auch ein Punkt von Weinowitsch, das kommt bei ihm auch vor, dass jüdische Figuren bei ihm also ein tendenziell zumindest in den Ruch kommen, als Mittäter sozusagen besonders anfällig zu sein dafür über ihre jüdische Herkunft. Und er hat sich dann auch immer wieder, also er lässt immer wieder durchblicken, dass die Juden in Russland halt auch nicht doch das wahre Russentum verkörpern, sondern irgendwo für ihn auch ein Fremdkörper sind. Und weil alles, was mit Revolution zu tun hat und mit diesen Dingen für Solzhenitsyn von außen kommt und eben nicht dieses urrussische Prinzip verkörpert, boten sich natürlich die Juden gerade in den revolutionären Bewegungen zu Anfang des 20. Jahrhunderts an, für ihn das auch historisch umzusetzen. Aber wie weit man da gehen soll, ob man das als Antisemitismus bezeichnen darf, da würde ich auch zur Vorsicht raten.
Wird das in Russland diskutiert, Herr Gukow?
Nicht besonders intensiv. Ich sagte ja, dass viele publizistische Werke, die Solzhenitsyn im letzten Jahrzehnt verfasst hat, zwar publiziert worden sind und auch diskutiert worden sind, aber keinen reellen Einfluss genommen haben, meinem Gefühl nach. Es ist sicherlich seltsam, dass ein Mensch, der solch einen Weg gegangen ist, sich einem solch schwierigen, aber auch in der modernen Situation skurrilen Thema annimmt. 200 Jahre zusammen, jetzt penibel durchzuzählen, wo denn alles in der russischen Geschichte Juden was gemacht haben. Also wenn man versucht, ganz, ganz neutral zu sein, kann man sagen, okay, da ist einer, der hat eine Meinung, er belegt sie durch fundierteste Recherche und er mag vielleicht die eine oder andere Besonderheit der jüdischen Tradition nicht, aber es ist kein antisemitisches Werk. Andererseits, jemand, der sich in seinem Antisemitismus bestätigt fühlen möchte, wird natürlich zu diesem Werk greifen und wird bestätigt sein. Und das ist das Problem dieses Werkes. Es liefert jemanden, der nach einer Autorität lächst, die ihm beweist, ja, du hast in deinem Antisemitismus völlig recht, dem liefert es ausschließlich wunderbare Munition. Und das ist das Problem dieses Werkes.
Sein Standort in der russischen Literatur, auch in der russischen Geschichte. Wo wird der in 100 Jahren sein, Herr Grob?
Das, glaube ich, kann man im Moment einfach nicht sagen. Und zwar deswegen, weil, wie ich zu Anfang ja schon gesagt habe, im Moment gar nicht so klar ist, worauf der Mythos eigentlich beruht und was eigentlich wirklich seine Leistung ist. Außer man weiß, dass die Leistung da ist, aber es ist sehr schwer zu sagen, worin sie eigentlich besteht, weil das so eine Lawine ausgelöst hat auch. Ich meine, er hat mit seinem Standpunkt, mit seiner eben Unbeirrbarkeit mit seinen literarischen Texten, die im richtigen Moment kamen, das muss man auch sagen, es war genau der Taumeter-Moment, wo man diesen Ivan Denisowitsch halt publizieren konnte, dann kam der Nobelpreis und diese ganze Lawine von Ereignissen hat diese riesige Figur Solzhenitsyn hinterlassen, der irgendwie auch weit oben auf diesem Sockel steht, aber was davon wirklich im Kern übrig bleibt. Also ich bin einverstanden, die frühen Texte in der russischen Literatur, die werden bleiben, da bin ich mir ganz sicher. Ich bin mir schon beim Archipel Gulag nicht mehr ganz sicher, weil man natürlich seine historische Rolle immer würdigen wird. Aber historisch ist er in vielen Dingen natürlich dann auch widerlegt oder nicht mehr auf dem neuesten Stand. Er hat ja auch keinen Zugang zu den Archiven gehabt. Er ist kein ausgebildeter Historiker. Als Literatur ist es dann zu historisch, als Geschichte ist es dann vielleicht auch überlebt. Also was davon wirklich wie bleibt, das ist sehr, sehr schwer zu sagen.
Ist sein Tod, Herr Gukow, das Ende einer Epoche?
Ich glaube, diese Epoche ist schon länger zu Ende gegangen. Er hatte das Glück, länger zu leben, als die Epoche, für die er prägend war. Ich glaube, im Unterschied zu Herrn Grob, dass er weniger als Literat, als Schriftsteller in der Geschichte bleiben wird, sondern als eine politische Figur, die mit einem literarischen Werk, mit einem Buch namens Archipel Gulag mit zu der Demontage einer der größten und blutigsten Diktaturen des 20. Jahrhunderts beigetragen hat, und zwar mitentscheidend beigetragen hat.
Zum Tode von Alexander Solzhenitsyn haben diskutiert Andrei Gurkow, Journalist bei der Deutschen Welle, und der Dozent und Slawist Thomas Grob. Am Mikrofon war Maria Ossowski. Und morgen in Reflexe geht es um Wiederbegegnungen Iris und Peter van Rooten, die verliebten Feinde.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.